gab es dann diese erste Geschichte, wo er dann geschildert hat, dass er bereits 2009 war das? Moment, ja. 2009 bereits Unterlagen eigentlich zum Tiefbauamt gebracht hat, wie auch zum Gemeindepräsidenten, die eigentlich belegen, also das sind schöne, wie von Lehrerhand gezeichnete Strichlisten mit der Aufteilung, wer hätte gern welchen Auftrag und wer bekommt welchen und sowas. Und dass da nichts passiert sei. Und dann in der Folgegeschichte haben die dann, also das Tiefbauamt hat dann gesagt, nein, da ist nichts abgegeben worden. Mittlerweile heißt es ja doch, aber nur bis 1997 und so. Es wurde einfach abgestritten und weiter konnte man dann nichts mehr machen, weil dann hieß es, ja, wir sagen jetzt nichts mehr, weil das soll jetzt die Wege untersuchen und dann werden wir dann Auskunft geben.
Aber das war damals einfach in der Südostschweiz publiziert worden und wie waren die Reaktionen auf deine Publikation damals?
Der betreffende Bauunternehmer hat gesagt, sind Sie der Hoher Seich geschrieben hat? Dann gab es, was gab es noch? Also eigentlich abgesehen von der Dementis, direkte Reaktion gab es eigentlich keine.
Und
keine Leserbriefe oder.
Und wurde auch nicht aufgegriffen von anderen Medien in der Schweiz zum Beispiel.
Groß. Nein, schweizweit sowieso nicht. Ja. Also nein.
Nicht. Okay. Und wie hat dann die Zusammenarbeit mit euch angefangen eigentlich? Wie bist du? Hast du seine Artikel damals gelesen? Wie war das, Anja?
Ja, ich habe seine Artikel gelesen, nicht nur diese. Wir kennen uns schon länger. Ich war damals Praktikantin bei der Südostschweiz und er gerade frisch Redaktor geworden. Good Times, er war mein Vorvorgänger im Praktikum. Und ich erinnere mich auch, als 2012, da war ich eben gerade im Praktikum, der Hans Rohr, die ist das gesehen, gell? Ja. Zum ersten Mal über dieses Baukartell geschrieben hat und ich als blutiger Anfänger, Anfang 20, habe dann irgendwann John auf einer Raucherpause gefragt, du, was sind eigentlich Preisabsprachen? Und er hat mir das sehr lang und breit erklärt. Und seither habe ich die Geschichte immer ein bisschen verfolgt. Besonders auch, als du im November war das, oder? Die Geschichte im Januar von Adam Quadronis Verhaftung gebracht hattest. Ich war parallel an der Geschichte dran. Ich habe das immer ein bisschen im Auge behalten. Aber nicht akut. Dachte auf die Abstimmungen. Auf die Regierungsratswahlen müsste man dann etwas machen. Und dann kam das glückliche Telefon einer ehemaligen Arbeitskollegin, die jetzt bei RTR arbeitet. Und die hat gesagt, du hast noch Johns Nummer, weil John wurde gerade gekündigt bei der Südostschweiz und ich würde gerne ein Statement einholen. Und ich so, John wurde gekündigt. Das war natürlich für uns ein absoluter Glücksfall. Ich habe sofort John angerufen und gefragt, ob er die Geschichten nicht bei uns machen wolle. Brauchte dann noch 2 Wochen Bedenkzeit und wollte sie erst mit dem Tagi machen, aber wir haben ihn dann überzeugt.
Und du hättest die Geschichte sonst alleine gemacht für die Republik?
Ja, das war der Plan.
Okay. Genau. Und du hast dich dann entschieden, du machst es für die Republik und nicht für Tagesanzeiger. Und wie seid ihr dann vorgegangen? Wie habt ihr, oder wann habt ihr euch zusammen in die Arbeit gestürzt?
Das war dann Ende März eigentlich.
Anfangs März.
Ungefähr Anfangs März. Mhm. Und also März. Ja, okay. Du hattest ja schon im Januar in der Südostschweiz, war das einer deiner letzten Artikel dann, von der Verhaftung Quadronis über die Verhaftung geschrieben und die Zwangseinweisung. War das einer deiner letzten Artikel?
Bei der Südostschweiz muss man pressieren, wenn man Geschichten machen will.
Okay, muss man sich beeilen, wenn man Geschichten machen will?
Nein.
Wie meinst du das?
Nein. Also ich habe die da geschrieben und ja. Dann halt gab es im darauffolgenden Monat, also Ende Monat, gab es diese, wie heißt das, Restrukturierung, nicht? Ja, und da wurde ich auch restrukturiert und dann war ich, ja. Also die Redaktionen wurden zusammengelegt und sie brauchen jetzt auch keine Bundeshausredaktion mehr und so. Ja. Das geht jetzt alles viel schlanker.
Ohne dich auf jeden Fall. Ein Glücksfall für Anja oder für die Republik. Also ihr habt dann angefangen, zusammen zu recherchieren. Wie ging das konkret vor sich?
Also wir haben uns erstmal eingebunkert in meinem kleinen Büro, das ich bei der Republik habe. Haben ganz viele Namen aufgeschrieben und einfach mal Dokumente gehortet. erste Telefonate geführt und dann war relativ schnell klar, okay, wir müssen nach Ramosch, wir müssen zu Adam Quadruni. Und eine Woche später haben wir das dann auch getan. Ja, dann waren wir 10 Tage insgesamt oben.
Hast du ihn schon gekannt, Anja, diesen Quadruni?
Nein, ich kannte ihn nicht und ich war extrem kritisch und auch gespannt. Ich dachte, da kann irgendwas nicht sauber sein. Die Geschichte klang fast zu gut, um wahr zu sein. Und Don hat aber gesagt, doch, ich vertraue ihm, er kannte ihn ja schon über mehrere Jahre. Und ich habe gesagt, gut, wir gehen uns das anschauen. Und ich mag mich erinnern, am ersten Abend, nachdem wir wirklich irgendwie 6 Stunden mit ihm gesprochen hatten, bis in die Nacht hinein, standen wir noch draußen vor unserer Ferienwohnung und haben eine Zigarette geraucht. Und da wurde mir klar, shit, der sagt die Wahrheit. Und da war irgendwie auch klar, das wird ein Riesending. Und das werden wir nicht, wie geplant, in 2 Wochen fertig kriegen.
Das war der ursprüngliche Plan, das in 2 Wochen publiziert, oder?
Was Schnelles, Schlankes. Ja, nicht, nein, nicht ein halbes Buch. Ja. Und dann?
Ja, das Problem war, dass es in der Luft lag, dass die NZZ einen Bericht bringen würde. Und dann war so die Frage, ja, da müssen wir jetzt zuerst sein, müssen wir das vorher bringen oder mindestens gleichzeitig. Da gehört dann eine gewisse Stichelei dazu. Aber es wurde dann klar, dass man die Geschichte so nicht so auf die Schnelle machen kann und dass es eigentlich fast schade wäre, jetzt vorab einfach mal und zuerst gewesen zu sein, die Geschichte so in einer Takeaway-Fassung mal hinzuklatschen. Und dann
hat sich dann
der Termin nach und nach ein bisschen nach hinten.
Habt ihr den Artikel in der NZZ am Sonntag, wurde der publiziert, gelesen und gedacht, okay, Fakten stimmen und so, aber was machen wir anders? Wie habt ihr das? Habt ihr da irgendwie, also ihr habt das bestimmt, dann habt ihr geguckt, was haben die daraus gemacht und wie machen wir es anders oder wie machen wir es besser?
Eben wie du vorher schon gesagt hast, jetzt auch bei unserer Geschichte, die wesentlichen Fakten waren eigentlich schon vorher auf dem Tisch, die waren schon veröffentlicht. Jetzt zu großen Teilen auch, was in der NZZ war. Sie haben da aber allerdings als Erste dann den Bezug jetzt hergestellt oder in Bezug auf die Wahlen diese Geschichte aufgesetzt, auch mit der Frage von Engler, also dass der alte Regierungsrat da ließ sich nach seinem Amt als Regierungsrat in den Verwaltungsrat einer Bauunternehmung reinwählen, nachdem er selber für den Bau zuständig war im Kanton, was ein bisschen Geschmäckle hat. Aber für uns war dann klar, wir machen eine größere Geschichte, wir nehmen uns mehr Zeit, nehmen uns auch mehr Platz, weil wir das, also als man das auch einfach kann gegenüber einer Zeitung.
Ja, ich glaube, was klar war, ist, dass wir wirklich eine Geschichte erzählen, dass wir nicht einfach nur das wird vorgeworfen und das sagt er dazu machen, sondern dass wir wirklich der ganzen Sache auf den Grund gehen und mit möglichst vielen Details auch, dass wir das selbst auch wieder miterleben können, eben tatsächlich eine Reportage, wenn auch eine erinnerte Reportage, nicht eine, die in Echtzeit stattgefunden hat, dass wir das so erzählen müssen, auch einfach um die Dimension zu zeigen, dieses Vorgehen, diese Bauunternehmer, aber auch des Kantons, der Regierung, der jeweiligen Regierungsräte darzulegen. Und es wurde ja auch immer wilder und immer übler. Also irgendwann dachte ich mir schon, das kann doch nicht sein. Aber ja, es kann sein.
Wie habt ihr diese, also du hast vorher gesagt, du hast diesem Whistleblower Quadroni irgendwann geglaubt, also so richtig, wie habt ihr die Fakten überprüft?
Also einerseits ist mal, wenn man einfach das Kartell anschaut, wie haben diese Preisabsprachen stattgefunden, da waren wir nicht ganz alleine, die das angeschaut haben, also da gab es ja namentlich die dafür zuständige Wettbewerbskommission und da konnte man einfach schon mal die Schilderungen, wie er die Abläufe und die Zusammenhänge geschildert hat, da konnte man schon anhand von bereits veröffentlichten Urteilen, waren ja bis zu 100 Seiten lange Verfügung, wo man das anhand von Schilderungen der Baumeister selbst, die da gegen sich selbst ausgesagt haben und dann keine Strafe kassierten, das konnte man nachvollziehen und so konnte man überprüfen, dass das hat sich wirklich gedeckt. Und es gibt dann noch so, was wir auch dann geschrieben haben, mit dem vierten Teil, der sich mit der Frage befasst hat, kann man ihm glauben, weil es ist natürlich eine Whistleblower-Geschichte und die sind per Definition ist das nicht ein ganzes Volk von Leuten, das ist einer, der erzählt, einer, der rauspackt. Und die Frage der Glaubwürdigkeit stellt sich da natürlich. Eben neben diesen Fakten, die man überprüfen konnte, hat er auch, wie alle anderen Bauunternehmen auch, weil die sich gegenseitig nicht trauen, alles gesammelt, die sämtlichen Dokumente. Und das andere war, was seine Schilderung anbetraf, erstens einmal die Detailtreue, die er diese Szenen schildern konnte. Etwas anderes ist auch, weil man hat sich dann diese Geschichten angehört, hat sich die Sachen notiert, ist das für sich nochmal durchgegangen und man hatte dann immer wieder offene Fragen dann entdeckt. Und man konnte da rumspringen, auch chronologisch in einzelne Szenen rein und er konnte dann immer wieder sofort, also auch wenn man da rückwärts und quer durchs ganze Zeugs durchging, er konnte da immer wieder genau die Szenen eigentlich nochmal und wirklich in den genau gleichen Details, in der genau gleichen Abfolge, das hat das immer weiter konkretisiert. Und es gab da eigentlich nie Widersprüche.
Ich stelle mir das extrem vor, dass für ihn das auch eine riesige Lebensaufgabe war, das richtig zu ordnen und die Beweise, waren die gut sortiert? Also er hatte sie ja schon weitergegeben, okay, nicht unbedingt. Also war das seine Aufgabe oder seine Lebensaufgabe, das zu beweisen und hat er sich dem voll gewidmet und, oder ja, war es chaotisch
eher? Vielleicht nur kurz zur Ordnung der, ich sage mal gleich, von wegen geordnet und dass er sich das, also er hatte sich zur Aufgabe gemacht, vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen. Geordnet war es in dem Sinn, ja, ich habe da was, es ist in meinem Büro. Und sein Büro, das ist ein Raum, der zusammengehalten wird von Türmen und Bergen von Akten. Und da ist ganz sicher irgendwo irgendwas, er muss es dann finden. Und das gibt es dann auch, wenn er gesagt hat, es gibt es, dann eine Frage, wie schnell das dann geht. Aber eben, also er hat eigentlich alles aufgehoben, es ist eigentlich alles noch da.
Ja, es ist seine Lebensaufgabe geworden, aber sehr unfreiwillig natürlich auch, weil man ihm die Kinder weggenommen hat, weil er sein Geschäft verloren hat, weil er im Dorf nicht mehr gegrüßt wurde. Der Mann hatte nichts mehr, außer dieser Stapel mit Papier, mit Belegen, mit Beweisen. Nichts anderes außer das und der Überzeugung, dass das nicht korrekt ist, was mit ihm passiert, dass es nicht korrekt ist, was mit all den Menschen passiert ist, die, ich bewege mich im justiziablen Bereich, wenn ich betrogen wurden, sage, aber sie wurden betrogen. Und es war auch nicht, es war zeitweise wirklich schwierig, auch in dieser Stube zu sein mit dem Weihnachtsbaum, der bald alle Nadeln verlor, weil er immer noch darauf wartete, dass die Kinder ihn sehen können. Und auch in diesem Büro zu stehen, das war auch eine sehr schwere Stimmung. Es war nicht immer ein Vergnügen.
Wie viele Stunden oder Tage habt ihr da verbracht?
Also in Ramosch selbst?
Jetzt bei ihm im Haus zum Beispiel, ja. Also das wurde ja
10 Tage, glaube ich.
Also da, ja. Also
ja, 10 Tage und wir haben jeden Tag so 8 an begonnen und bis meistens um 2 in der Nacht Dokumente, Gespräche, Aufarbeiten, Namen, ja.
Und was hat das bei ihm ausgelöst, dass jemand so zuhört wie ihr beiden?
Jetzt habe ich die Frage nicht verstanden.
Was hat das bei ihm ausgelöst? Habt ihr da irgendwie gemerkt, dass er so Hoffnung schöpft? Oder was hat das in ihm bewirkt?
Also ich glaube, was schon für ihn jetzt persönlich viel ausgemacht hat, dass ihm überhaupt mal jemand zuhört. Weil er hat sich da schon gefühlt wie der alte Rufer in der Wüste, will ich jetzt auch nicht sagen. Also die Frage, was dann genau die Motivation ist, ist dann auch nochmal eine andere. Aber dass ihm überhaupt mal zugehört wird, das war für ihn schon wichtig auch. Also dann auch, für ihn ist es dann eine einzige große Geschichte, die dann, was ihn jetzt auch jetzt vor allem am meisten zu schaffen macht, ist diese Trennung von den Kindern. Und das ist für ihn natürlich eine zusammenhängende Geschichte. Und ich denke einfach, dass ihm da überhaupt jemand zuhört. Mhm. Das war für ihn schon persönlich sehr wichtig.
Und ihr habt ja dann irgendwann ihm geglaubt und Fakten auf den Tisch gelegt und die Leute damit konfrontiert. Wie ging das mit den angeprangerten?
Das war der spaßige Teil. Nein, wir haben natürlich versucht, mit möglichst vielen zu sprechen. Wir haben auch wirklich Treuhandbeamte aus dem Ruhestand geklingelt, irgendwie 85-Jährige. Und ich glaube, die besten Gespräche hatten wir mit den Regierungsratskandidaten. Das waren so wirkliche Verhöre, so 2 bis 3 Stunden am Telefon. Und das Schöne ist, wenn man zu zweit ist, man kann immer, der eine kann besänftigen und verständnisvoll sein und der andere kann voll mit den harten Fragen reingehen. Und ja, ich glaube, das haben wir irgendwann
Rollenspiele
und zum Schluss perfektioniert.
Weshalb per Telefon?
Es hätte nicht wirklich viel gebracht, ihnen direkt gegenüber zu sitzen. Und andererseits hatten sie natürlich alle, die sich hinter dem Wahlkampf versteckt und keine Zeit. Ich glaube, mit Mario Cavicelli mussten wir einmal eine ganze Autofahrt lang telefonieren, als er vom einen Ecke von Graubünden in die andere fuhr. Und wir haben uns schon überlegt, ob wir nicht versuchen sollten, sie persönlich dran zu kriegen. Aber der Mehrwert wäre verschwindend klein gewesen für den Aufwand. Und irgendwann musste es dann doch auch schnell gehen, weil die Wahlen immer näher rückten. Ja.
Und so habt ihr sie in ein Gespräch verwickelt? Konnten sie nicht mehr aufhängen oder weshalb haben sie euch Auskunft gegeben?
Nein, es hat wirklich, ich glaube, es hat funktioniert, dass immer wenn sie kurz davor waren, das Telefon hinzuknallen und laut wurden und hässig wurden, dann kam der andere, eben der Gute von uns beiden, wir haben uns abgewechselt, kam dann und fand, nein, wir verstehen sie ja natürlich total. Wir wollen ja nur die Wahrheit herausfinden, also erzählen Sie mal. Ja. Der Einzige, der mir persönlich besuchen ging, respektive ich, war Roland Konrad, der Chef der Bauunternehmer im Engadin. Und das wäre nicht per Telefon gegangen, das wäre unmöglich gewesen. Aber sonst die anderen.
Weshalb?
Das Schöne an diesen Bündner Patriarchen ist, dass sie, wenn eine junge Frau da reinläuft, wahnsinnig unvorsichtig werden. Gebe ich nicht gerne zu, aber es ist so.
Das ist das wahrscheinlich Gute an eurer am Zweierteam, oder? Dass ihr zu zweit unterwegs wart in dieser Recherche. Da habt ihr schon einen Vorteil angesprochen, dass Good Cop, Bad Cop sein konntet. Was gab es sonst noch für Vorteile, ihr zu zweit?
Ja, zu zweit lässt sich es auch besser zweifeln.
Besser zweifeln?
Ja. Ja. Also das heißt, weil es gab dann verschiedene Momente, auch meinerseits immer wieder diese Fragen, weil, ja, wenn man jetzt, also vor allem von der Gegenseite so, oder von den verschiedenen Gegenseiten wurde häufig on the record, also das heißt, dass man schreiben kann, da wollten sie häufig nichts sagen, aber dann off the record, also aber ich sage es jetzt nur mal so im Vertrauen, wurden dann großartigste Vorwürfe, immer so schön im Allgemeinen gehalten und wissen die, der nimmt Medikamente und...
Also der Quadroni nimmt Medikamente?
Genau.
Okay.
Und das Problem war dann halt, ja, sie wurden zwar nie spezifisch, das weckt jetzt nicht wirklich Vertrauen, sie ließen sich auch nicht zitieren, das macht es auch nicht viel besser, aber es war dann halt immer das schreckliche Gespenst im Hinterkopf, ja, wenn das denn so wäre und wenn jetzt die ganze Geschichte einfach... frei erfunden, sehr gut inszeniert, übermenschlich gut auswendig gelernt. Also ein gewisser Zweifel blieb natürlich immer da. Und einerseits weil es ist natürlich auch, es wird dann irgendwann auch ein bisschen emotional, muss man sich sehr in Acht nehmen auch davor. Dass man da eben, es war jetzt auch Thema im Vortrag nebenan, wo es um den Regisseur ging und den sexuellen Missbrauch etc., dass man da die Gefahr relativ groß ist, dass eine große persönliche Nähe auch entsteht. Und da konnte man sich dann auch wieder gegenseitig wieder zurückholen oder ein bisschen...
Also ja. Einer von uns war eigentlich permanent in der Rolle des Advocatus Diaboli, auch abwechselnd, dass wir wirklich sagen, nee, aber stimmt das jetzt und wir müssen das noch überprüfen und auch sehr schön abwechslungsweise, das hat gut funktioniert.
Ja, ist nicht immer einfach, aber sportlich, ja.
Die Zweifel, Gab es auch andere Zweifel noch, als ihr auf der Recherche wart? So, ja, gab es noch mehr Zweifel? Zum Beispiel, wird die Geschichte wirklich was, so wie wir es wollen? Oder?
Ja, ja, gut, das hat man doch bei jeder Geschichte. Es ist die Todesangst davor, nichts zu Papier zu bringen. Ich glaube, die ist gesund.
Ob sie ankommt, ob es...
Einfach so generell Zweifel, was machen wir da, jetzt sind wir schon, wie viele Wochen wart ihr da oben in Ramosch?
Geschäftsgeheimnis.
Geschäftsgeheimnis? Nein, komm, ich habe es schon gelesen, ich kann es sagen.
insgesamt waren es eben 1,5 Monate.
Nein, schon.
Es ist Ende März bis Ende April, dann Mai war es draußen. Ja.
So Ende März bis...
Also Mitte, Ende März bis und Ende April kam ja dann.
Ja, aber nicht raus. In Ramosch insgesamt.
In Ramosch seid ihr so zwei.
Ich habe eine Recherchezeit,
okay, ja, so zwei Wochen dann dort oben gelebt. Mhm. Gab es auch so eine Art Einschüchterungsversuche schon? Haben die Leute gemerkt, dass ihr gefährlich werdet oder haben die das runtergespielt?
Diese also Einschüchterung würde ich nicht sagen. Sie ist einfach, passet sie nur auf, da werden sie sich schön Finger verbrennen. Aber nein, nichts zu zitieren, ich sage nichts dazu. So. Das gab es zwei, dreimal so in dieser Form. Aber schön abstrakt.
Abstrakt. Ja. Also nicht, dass du sie da aufhängen könntest.
Nein, Entschuldigung, es gab auch noch, es wurde ja auch angetönt, dass juristische Schritte ergriffen würden. Da ging es um einen nicht namentlich genannt sein wollenden Baumeisterverband. daraus ist dann aber nichts geworden. Aber es wurde mal so in den Raum gestellt, okay. So, zur näheren Betrachtung. Ja.
Also ihr seid dann zurückgekommen, nehme ich jetzt mal an, nach Zürich mit einer Fülle von Material. Wie viel war das? könnt ihr das beziffern? Was habt ihr da
in Stunden.
In Stunden oder ich weiß nicht. Ja.
Es waren etliche Stunden Gesprächsmaterial. Ich weiß nicht, wie viel wir aufgenommen haben.
Also, keine Ahnung.
Ja, tageweise Aufnahmen ja. Einfach.
Und jetzt ist das ja so, ihr habt also ein Zweierteam gearbeitet und dann ist, wie kam es da zu diesem Krimi? Also ein paar vergleichen es mit einer Netflix-Serie, das ist nicht so schlecht, aber wie kam es zu diesem Vierteiler?
Da können wir die ganze Schuld oder einen großen Teil der Schuld von uns weisen auf den nicht anwesenden dritten Mann, Ariel Hauptmeier.
Genau.
Das da.
War das von Anfang an klar, dass Ariel Hauptmeier so eine Art, ich glaube, du hast mal gesagt, Textarchitekt wird, so Dramaturg? Ja. War das von Anfang an klar, dass das so sein wird? Oder
bald,
wie?
Ja.
Ja, das ja. War, er war schon bei unserer ersten Sitzung war er anwesend. Er war immer ein bisschen in der Redaktion und wir gaben ihm einfach Rückmeldung, immer wieder. Schon während wir in Ramosch waren. Und es war klar, dass wenn wir dann zu zweit hier hinkommen, dass er das dann zusammenschustern würde. Weil also er ist ja auch Textcoach der Republik und hat ein besonderes Händchen. Und wenn man dann so riesen Text hat, ich glaube, wir haben in einer ersten Fassung 180.000 Zeichen abgegeben, mehr.
Da haben wir ja was.
Ja, und es gab etwa vier Fass. Also wir haben ja, okay. Ein paar Mal von vorne einfach nochmal angefangen.
Also habt ihr mal angefangen, 180.000 Zeichen? Das... Damit hat er dann gearbeitet oder wie habt ihr miteinander angefangen?
Nein, wir haben schon wir haben zuerst Strecke geschrieben und dann hat er daraus angefangen, eine Struktur zu bauen, auf die wir dann bespielt haben. Letztendlich.
Könnt ihr euch an den Anfang erinnern, so eure Zusammenarbeit? So. Initial. So.
Das war schrecklich.
Was war da schrecklich dann?
Fuck you. Nein, er hat einfach mal, er hat da sehr einen schönen Werft sie mal ins Wasser Approach, das ging dann so, und vor allem ich weiß nicht, bis bei dir ist aber Teamarbeit so nicht gewohnt. Ja. Und das fing dann mal an mit, ja, dann kommt ihr abends um 8, 9 zu mir ins Büro. Ihr wisst jetzt ein bisschen, um was es geht. Und dann kommt man da rein und dann sitzt er an seinem Computer und sagt sowas wie, dann lass mal los. Einfach mal nicht überlegen, einfach mal, sag mal, sprecht mal, erzählt mal vor euch hin und so und ich schreibe das dann auf. Und das hat dann jetzt beim ersten Anlauf nicht so gut funktioniert. Und irgendwann hat er dann kapituliert und dann sind wir zum Bier und haben da einen zweiten Anlauf genommen, dann mit Aufnahmegerät nach einem, ja, nach einem kleinen Aperol.
Also jetzt ein Aufnahmegerät auf dem Tisch oder wie?
Ja, das war dann im
wie ging das genau? Das ist interessant.
Jetzt aber das Vorgespräch, das war nicht nach der Recherche, das war vor der Recherche.
Okay.
Ja, also gut, er wollte da aber schon. Ja.
Aber da seid ihr zum, da habt ihr euch irgendwie verlegt, seid zum Bier und habt aufgeschrieben.
Stimmt,
und
ja, das war ganz am Anfang.
Das war das Vorgespräch, das war nicht die Recherche.
Okay, aber das war der Anfang des, so des Textes, ja. Und wie sollen wir aufbauen, oder hat er das dann selber, überlegt, wie mache ich das?
Da wollte er einfach für sich mal eine Idee kriegen, was ist das für eine Geschichte, und vielleicht dann schon, ich sehe da noch nicht so tief in seinen Kopf rein, aber vielleicht da schon eine gewisse Architektur sich überlegt hat oder so. Ja.
Aber die hat er euch dann irgendwann präsentiert, und was war so das Hauptgerüst seiner Idee?
Na, das war wirklich, das hat sich nach und nach entwickelt. Ja. Wir haben dann wirklich angefangen, mal Szenen niederzuschreiben, einzelne Blöcke oder Themenbereiche, Backsteine zu produzieren.
Mhm, genau.
So der rote Faden ist ja diese Verhaftung, die du...
Mhm. Ja, das hat auch er zu verantworten.
Das hat er zu verantworten, okay.
Also dass diese immer so schön zwischengeschnitten war.
Genau,
ja.
Genau.
Also es ist ja, das führt durch die Geschichte und
das war seine Idee.
Dieser Krimi, genau. Mhm. Wie ging das für euch? Also da seid ihr schon so lange unterwegs gewesen, habt daran gearbeitet, recherchiert, und da kommt jemand und macht alles so anders. Wie ging das für euer Ego?
Also für mich war das überhaupt nicht schlimm, weil ich kenne Ariel natürlich jetzt auch schon länger als du, und es war einfach klar, in Sachen Dramaturgie ist Ariel ein unwahrscheinlicher Experte, und das ist war für mich klar. Ich schreibe es chronologisch nieder, du kannst es dann nachher zusammensetzen, wie du denkst. Also ich hatte da jetzt nicht solche Verlustängste. Ich weiß nicht, wie es bei John war.
Ich habe mein Smiley vergessen. Nein.
Was hast du?
Das war nicht so gemeint. Nein, es war. Also ich finde es im Gegenteil auch eine sehr große Entlastung, einfach weil man hat diese Geschichte, was er damals, also war es zu diesem Zeitpunkt ja noch kein, es war einfach eine Ansammlung von unerhörten Ereignissen und Zusammenhängen, und man hat das auf der Platte vor sich, und da wurde einem schon zwischenzeitlich ein bisschen Angst und Bange, wie kann man aus diesem Sack voller Kartoffeln eine Geschichte machen. Und da war es also wirklich auch eine große Entlastung, dass man jemanden hatte, der wirklich für diese Metaebene quasi der Geschichte diese Aufgabe an sich nahm und dann auch spiegeln konnte und dann auch, wenn es sein musste, auch mal, ohne jetzt auf Befindlichkeiten einzugehen, raus, weg, mach das nochmal, da brauchen wir was Neues, ist zwar gut, aber passt da nicht rein, lass mal weg. Wenn es dann auch ein paar Stunden oder 10 oder 20 waren, die dann für nichts waren, aber es hat uns einfach auf dieser Ebene, das war auch sehr entlastend, dass er uns das eigentlich abgenommen hat und da die Verantwortung übernommen hat. Und auch klar gesagt hat, das braucht es nicht, jetzt machen wir das anders, weil sonst wäre es also sich nicht so rausgekommen.
Und ihr beiden, die auch schon zu heftig im Thema drin wart, und er als Deutscher, der muss zuerst einmal noch ein bisschen, also egal, als Außenstehender, aber dann zusätzlich als Deutscher, der vielleicht den Kanton Graubünden nicht so versteht, wie vielleicht noch ein paar andere, wie wir ihn verstehen würden oder meinen, ihn zu verstehen. Das war vielleicht noch hilfreich, so zu dritt, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ja.
Du lernst deinen Kanton noch mal komplett neu kennen.
Also, dann gehen wir zu den, das bringt mich auch zu den Reaktionen. Also einerseits war ja die Geschichte riesige Wellen geschlagen. Also ich würde jetzt vielleicht gerade mal, ihr seid ja beide aus Graubünden. Habt ihr da irgendwie schon, wie habt ihr das bemerkt, oder hat das etwas geändert, diese Publikation für euch? Wenn ihr jetzt zum Beispiel zurückgeht, ein Wochenende, oder deine Mutter wohnt noch da und deine auch, wie merken die da irgendwas davon?
Also bei meiner Mutter gab es nur ein Telefonat, aber das war noch als die Geschichte in der Südostschweiz kam, und das war irgendein Kässpasser, der irgendwie die Geschichte gelesen hat als böse Käsp, jetzt haben wir es auf dem Tisch. Und da hat dann meine Mutter am Sonntag um 12:30 in der Nacht angerufen, und sie versucht ihm dann eineinhalb Stunden lang zu erklären, ja, der wohnt nicht mehr da, das ist ein paar Jahre her. Und Ein bisschen verwirrt, aber jetzt nicht bedrohlich. So. Ja.
Und wenn ihr jetzt mal zurückgeht, vielleicht ein Wochenende oder so, wie werdet ihr angeschaut?
Wie wirst du angeschaut, John? Das würde mich auch wundernehmen.
Mit Bett und Fuß. Nein, also ich merke da jetzt nichts. Also ich wohne jetzt auch nicht im Unterengadin, wo die Geschichte hauptsächlich spielt. Ich wohne in Chur. Und da, also man wurde jetzt gerade, als die Geschichte rauskam, natürlich darauf angesprochen und so. Aber jetzt.
Seid ihr nicht die verhassten Figuren jetzt? Und
nein,
wenn ihr werdet ausgebucht, wenn ihr irgendwie.
Keine toten Hasen im Briefkasten.
Ach, ich bin nicht mehr zur SVP-Parteipicknicks eingeladen. Aber
ja, erzähl das mal, genau. Das ist eine krasse Reaktion gegen dich.
Ja, also ich finde es auch interessant, dass du es nicht so gemerkt hast, wenn ich jeweils zurückgehe auf Graubünden in den Sommerferien, weil ich 2 Wochen in Bergell. Ich habe es schon gemerkt. Ich habe es gemerkt, dass auch in Malanz, in dem Dorf, aus dem ich eigentlich komme, ich hab's wirklich gemerkt, dass die Leute mir anders begegnen.
Genau, wie hat sich das geäußert?
Ja, teilweise haben dann einfach, gehe seit mehreren Jahren jeden Sommer ins Bergell, die Leute kennen mich da eigentlich, aber doch irgendwie nicht. Und dieses Mal war es einfach so, dass jedes Mal, wenn ich irgendwo an einem Tisch vorbeigegangen bin mit Einheimischen, dass sie dann irgendwie so getuschelt haben und das ist sie jetzt, das ist sie. Und das war schon, es war schräg, es war nicht irgendwie bedrohlich, aber es war schräg, weil Sichtbarkeit ist nicht irgendetwas, dass das auf meiner To-Do-Liste stand. Aber ja, wirklich gemerkt habe ich es eigentlich dort am Wahlsonntag, als ich von der Wahlfeier der SVP herauskomplimentiert wurde.
Ja, also das ist noch krass. Du wolltest Berichterstatten über die Wahlveranstaltung, genau. Und dann wie hat sich das abgespielt, das Ganze?
Ich hatte sogar einen Termin mit einem SVP-Großrat, den ich schon seit vielen Jahren kenne, und er hat gesagt, er sei dort am Wahlhück. Eine öffentliche Veranstaltung, ich soll doch dort kommen, um ihm die Fragen zu stellen. Ich bin da reingelaufen und dann hat dummerweise Heinz Brandt, der Präsident der SVP Graubünden, gerade seine Rede begonnen. Und ich so ahnungslos, ja, okay, hören wir uns mal an, oder? Und dann unterbricht er das Ding und zeigt wirklich mit dem Finger auf mich. Und es ist unwahrscheinlich unangenehm, wenn Menschen mit dem Finger auf einen zeigen und wirklich ein ganzer Saal hasserfüllte Blick auf einen zuwandern. Das war ein spezielles Erlebnis. Ich dachte zuerst, jetzt macht er einen Witz, oder? Und hat dann wirklich so, diese Frau, die ist verantwortlich für unseren Wahlmisserfolg. Und ich habe erst wirklich noch gelacht, weil ich gedacht habe, wirklich? Aber ja, er hat es ernst gemeint. Und ich wurde dann unter Buhrufen und tosendem Applaus hinausgejagt.
Ja, stelle ich mir nicht ganz einfach vor. Hast du dir jetzt mit dem Ganzen eine dickere Haut anlegen können? Oder wie bist du damit umgegangen?
Wir haben sehr viel Bier getrunken an diesem Abend. ja, ich glaube, man spürt, wie dick die Haut eigentlich ist, die man hat. Oder wie das Konstantin, der ja an diesem Tag auch mit uns da war, um die Wahlberichterstattung zu machen, es sagte, ist, als Journalist hat man so ein Mäntelchen der Größe, dass man sich immer umlegt, wenn man rausgeht. Und ich glaube, das Schwierigste war schon, dass ich die Leute gekannt habe, teilweise, die im Saal sitzen. Mit dem einen war ich im Gymnasium. Ein netter Junge eigentlich. Und dass diese Abtrennung der Rolle, ich glaube, das ist mir bewusster geworden. Aber viel dicker ist die Haut jetzt nicht als vorher.
Und weshalb glaubt ihr, dass du so viel mehr attackiert worden bist, auch von Schweizer Medien, zum Beispiel der Weltwoche? Und eigentlich hast du ja schon zuerst über die Geschichte geschrieben. Also eigentlich ist das ja ein bisschen schräg.
Es ist auch ein bisschen kränkend, dass sich niemand für mich interessiert hat, ganz ehrlich gesagt. was soll man sagen?
Männlein, also Weiblein oder was macht das aus?
Also das vielleicht war es auch, also ich weiß nicht, ob ich gleich rauskomplimentiert worden wäre bei der SVP, aber was natürlich auch einfach eine Rolle gespielt hat, wahrscheinlich, sie wurden nicht gewählt, das war für Heinz Brandt sowieso, der hat ein paar schlechte Erfahrungen, das ist ein bisschen ein gebranntes Kind, was Wahlen angeht. Aber ich denke, es hat, also das überlasse ich dann gerne dir, da noch was dazu zu sagen.
Mansplainst du mich gerade?
Wir haben das überhaupt gemacht. Bitte.
Nein, also ich glaube, das ist ja ein bisschen die Hölle einer jeden Feministin, ist der Konjunktiv, was wäre, wenn ich ein Mann wäre. Ich will diese Frage eigentlich gar nicht abschließend beantworten. Es ist passiert, was passiert ist. Ein BDP-Großrat unterdessen, der wurde gewählt an diesem Wahltag, hat zum Beispiel eine Mail verfasst an sämtliche Medienhäuser in der Schweiz, an sämtliche Redaktionen nationaler Medien hinausging, bei dem er darauf hinwies, dass ich vor einem Jahr noch mit einem SP-Politiker liiert war. Was ich mir nicht wirklich vorstellen kann, dass es auch geschehen wäre, wenn ich ein Mann gewesen wäre. Aber letztendlich, ich will mich da gar nicht in dieser Opferrolle sehen. Also das spielt eigentlich keine Rolle. Ich meine, wenn sie dich sowieso als Bitch bezeichnen, dann sieh einfach zu, dass du ein Pitbull bist, der dem Patriarchat an die Kehle springt. Das ist so, ja. Okay.
Es gab auch andere Reaktionen, also sehr positive. Ihr habt riesige Wellen geschlagen, so eben das Köpfe rollen bei Politikern etc. Und auch sonst die Medien haben so viel, also haben es den Faden aufgenommen, wie damals nicht bei dir. Weißt du, dass du damals schon darüber geschrieben hast und jetzt so pompös alle das interessiert. Plötzlich war das eine Genugtuung oder hast du dich auch schon ein bisschen, oder vermutlich war es eher eine Genugtuung als was anderes. Endlich haben sie das gehört, was da passiert, obwohl ich schon vor wie vielen Jahren, 5 Jahren darüber geschrieben habe.
Ja gut, also das vor 5 Jahren, das war wirklich eine, das große Geschoss der Südostschweiz, 120 Zeilen. Aber das war diese Geschichte, es gab in der nächsten Ausgabe die Dementi und mit dem Verweis, wir reden dann, wenn die Weko kommt.
Mhm. Gut, hättet ihr mit dem Ausmaß gerechnet, was ihr ausgelöst habt mit der Publikation, also mit der neuen?
Reaktion geben würde, dass also einfach von der Geschichte, je mehr man sich da reingearbeitet hat und je mehr sich gezeigt hat, was man auch belegen kann. Also mit Reaktionen haben wir schon gerechnet. Also das Ausmaß war dann natürlich ein bisschen weit weg von jeglicher Vorstellung, was man sich hätte erhoffen können. Mhm. Also jetzt mal, was den positiven Aspekt angeht. Ich denke, was einen Unterschied gemacht hat, es war ja lustig zum Beispiel die Geschichte, weil also was ich in der Südostschweiz im Januar geschrieben habe, das war diese eine Seite über das letzte Jahr von Quadroni, da ging es eigentlich vor allem um die Verhaftung. In der Südostschweiz gab es 2 Leserbriefe, 3 vielleicht. Aber es ist dann parallel auch in der Aargauer Zeitung erschienen. Da gab es eigentlich schon mehr Reaktionen drauf. Also wieso, dass es dann zu diesen Reaktionen kam, es spielte, denke ich, also erstmal die Art und Weise, wie man es schreiben konnte, von der Länge her. Man konnte die ganze Geschichte als eine Geschichte und nicht als ein Protokoll, weil wenn man das in eine Zeitungsseite reinpacken muss. Mhm. Man konnte es als Geschichte erzählen, auch mit Anja Konzett und mit Ariel Hauptmeier, die nochmal einfach Fähigkeiten reinbrachten und eine ganz andere Geschichte möglich gemacht haben. Ja. Aber spielte, glaube ich, schon auch eine Rolle, dass es für Graubünden, also dass diesen Leuten klar war, jetzt schaut die Schweiz zu. Es ist nicht eine, in der Südostschweiz kommt eine Geschichte, dann geschieht nichts und dann war es das schon wieder. Mhm. Also ich glaube, diese Außenperspektive, das hat schon auch mit einer Rolle gespielt, dass man sich da...
Es ging was aus dem Tal raus.
Ja, genau.
So quasi. Genau. Okay. Also ihr habt ja eine Menge Aufmerksamkeit gekriegt durch diese Geschichte und Whistleblower sind vielleicht auch auf euch aufmerksam geworden. Ist das vielleicht, seid ihr vermehrt kontaktiert worden von Leuten?
Ja. Aber da können wir jetzt noch nicht allzu viel sagen. Was aber sicher ist, wir sind noch nicht fertig mit dem Kanton Graubünden. Wenn ich noch ganz kurz, auch auf das antworten dürfte. Der Rieseneffekt, den habe ich nicht absehen können. Aber woran ich immer geglaubt habe, ist, dass dieses Konzept, das die Republik vertritt, dass wir nicht die erste Geschichte bringen, sondern die letzte Geschichte, dass das funktioniert. wie gut es funktioniert. Ich glaube, das hat uns alle ein bisschen umgehauen. Aber doch, ja, also ich glaube auch, dass es weiterhin, auch wenn es ellenlange Recherchen sind über Monate, über Wochen hinweg mit mehreren Teams, ich glaube, der Aufwand lohnt sich dann eben am Ende doch. Und für mich als jemand, der das wirklich über Jahre auch geglaubt hat, dass man eben nicht einfach nur eine Woche lang für eine Wochenzeitung und eine Tageszeitung so eine Geschichte recherchieren kann, war das eine besondere Genugtuung, das zu sehen, dass das funktioniert, dass das Zukunft hat im Journalismus.
So eine tiefe, lange Recherche, so quasi. Mhm. Ja. Ja, doch eine Frage habe ich jetzt noch zu Quadroni und dann würde ich gerne mal die Diskussion öffnen. Wie geht's dem Whistleblower?
Du hast gestern 2 Stunden mit ihm telefoniert?
Ja, vorgestern war das. Also sein großes Thema war schon damals, ist es heute immer noch, das ist die Trennung von seinen Kindern. Das sind jetzt, die sind immer noch zuerst zwischen 7 und 13, 3 Töchter. Und es ist auch da, gelinde gesagt, interessant, wie dieses rechtliche Verfahren abläuft. Die Kinder wurden ja im Juni vergangenen Jahres abgeholt. Es kommt jetzt, eigentlich sollte es im November, es wurde jetzt nochmal verschoben, auf Dezember kommt es überhaupt zur ersten eigentlichen Verhandlung in dieser Sache. Anscheinend also sollte das normalerweise innerhalb von 2 bis 3 Monaten sollte das geklärt sein, wenn es um eine Trennung geht, was geschieht mit den Kindern. Er wartet da jetzt immer noch drauf, er rechnet jetzt auch nicht damit, aufgrund von Erfahrungen, die ich sehr gut nachvollziehen kann, dass jetzt da auf die Schnelle irgendein befriedigendes Ergebnis dabei rauskommt. Und also es ist wirklich diese Trennung von seinen Kindern und wie er sagt auch, dass die Kinder sehr stark darunter leiden, was ihm am meisten zu schaffen macht.
Also sie können sich nach wie vor nicht sehen?
Doch.
Oder unter Aufsicht?
Nein, nein, so. Nein, es hat ein normalisiertes Besuchsrecht gegeben, der darf sie ohne Aufsicht zu sich nehmen, aber sie dürfen noch nicht bei ihm übernachten. Das ist, glaube ich, jedes zweite Wochenende. Sehe ich
ja,
das
aber
richtig?
Es ist nur ein Tag.
Ja, nur ein Tag, jedes zweite Wochenende. Aber das ist das Schicksal von vielen Vätern in der Schweiz, muss man allerdings wirklich auch sagen.
Okay, weitere Fragen zur Recherche, zu dem Vorgehen zum Baukartell? Gerne.
Wann habt ihr gemerkt, dass ihr Quadroni nicht auf den Leim gegangen seid? Wann wart ihr wirklich sicher, okay, das ist wasserdicht?
Darf ich? Das waren die Reaktionen eigentlich seiner Gegner. Es waren die Reaktionen aus dem Tiefbauamt. Es waren die Reaktionen der Regierungsräte, der Bewohner von Ramosch und Konrad, mein persönlicher Liebling. Die Art und Weise, wie sie darauf reagiert haben, die war viel verräterischer als irgendein Beweis, den er hätte bringen können. Das ist das Absurde. Seine Gegner, die alles daran gesetzt haben, ihn unglaubwürdig dazu stehen zu lassen, haben uns letztendlich den Beweis geliefert, dass er glaubhaft ist.
Und mit der anderen Frage ein bisschen in Verbindung stehend, ihr habt einen relativ aufwendigen, wie soll ich es nennen, Meta-Artikel verfasst, wo ihr einerseits eure Zweifel, aber eure Methoden, sogar das Spiel mit ihm, du hast es vorhin schon angetönt, random Szenen anzusprechen, um zu schauen, ob er genau gleich reagiert, das gleiche erzählt, wie er das erste Mal erzählt hat. Das habt ihr sehr detailliert ausgeführt. Warum in genau diesem Fall, beziehungsweise die Frage, sollte man das nicht viel öfter tun, um das Vertrauen in Recherchemethoden zu stärken?
Also ich denke prinzipiell, dass man Transparenz schafft über die Arbeitsweise, ist dem Vertrauen jetzt nicht abträglich. Also jetzt nicht nur für den Journalismus generell. Aber es ist natürlich umso wichtiger, wenn eine Geschichte auf einer Quelle basiert im Wesentlichen, was halt bei Whistleblowern meistens der Fall ist. Da ist es natürlich umso wichtiger, weil es fällt natürlich alles mit der Glaubwürdigkeit dieser Person zusammen, die Quelle ist für diese Geschichte.
Ja. Ich finde auch, es ist vor allem bei größeren Stücken, wie jetzt auch der Cum-Ex-Geschichte, die diese Woche in der Republik war, wir heute das Stück drin hatten, wie es dazu kam, Ich finde, ich glaube, es interessiert die Leute einerseits und andererseits ist es auch für den Journalisten eine Stütze, wenn er sich auf diese Metaebene berufen kann und diese auch immer ein bisschen im Kopf hat, während einer Recherche eben auch, um nicht das Verhältnis von Nähe und Distanz zu verlieren.
Warum hat Quadroni euch vertraut?
Das war John.
Also ich hatte Kontakt mit ihm, aber also lustigerweise hatte ich ihn nach dieser 14er-Geschichte, habe ich ihn ein paar Monate später, über zwei, drei Jahre, sehr sporadisch aber, zu kontaktieren versucht, aber habe ich ihn nie erreicht, es gab auch keine Rückmeldung. Ich weiß es nicht, weil ich zugehört habe wahrscheinlich. Also,
hat sonst niemand anders ihm zugehört oder ihn mal gefragt?
Also von Medien, so viel ich weiß, nicht, nein. Also jetzt in der Zwischen, also seither jetzt natürlich schon, aber bevor es zur großen Geschichte kam, eigentlich nicht. Also er hat dann, so viel ich weiß, jetzt auch nicht, ist nicht andere Medien angegangen oder so.
Darf ich da noch etwas anfügen? Du warst ja auch wirklich der Einzige auf der Redaktion der Südostschweiz, der sagt, ich würde mir das gerne anhören. Es wurde ja dir auch abgeraten, aktiv.
Also aktiv abgeraten würde ich nicht sagen. Also es gab, was auch wieder sehr bezeichnend für den Fall von Quadroni ist, zwei, drei Leute auf der Redaktion haben gesagt, ja, sie kennen ihn nicht persönlich, aber da muss also aufpassen, da habe ich auch so Sachen gehört und so. Auch wieder nichts Konkretes, es gab einfach diese zwei, also das war, denke ich, jetzt nicht mal mit böser Absicht, aber sie haben das einfach gehört, wie das halt so funktioniert in kleinen Teilen. Ja, also diese Skepsis, die gab's schon, ja.
Ja, mich würde interessieren, ich weiß auch nicht, ich habe das nachher nicht so genau verfolgt, wie dann nachher nach eurer Geschichte die Reaktion der Südostschweiz war. Also haben die gesagt, naja, das haben wir doch alles schon, hat doch unser damaliger Mitarbeiter alles schon rausgebracht, ist gar nichts Neues dabei? Oder waren die sogar stolz darauf oder haben sie aggressiv auf euch, auf den Bericht reagiert? Wie hat die Südostschweiz reagiert?
Eine gute Frage. Die Südostschweiz hat reagiert mit einem Titel, mit einer ganzen Seite war das sogar, mit dem altehrwürdigen Verleger Le Brumont und dem jetzigen, mehr CEO Andrea Massüger, die dann auf...
Nein, ist niemand hier, oder? Südostschweiz? Ja.
Nein, die Reaktion war im Wesentlichen... Die Heizer aus dem Unterland. Das war der Titel. Heizer darf man ja nicht schreiben.
Wir wurden ausgebürgert letztendlich.
Genau, also es ging um die Heizer aus dem Unterland und da heißt es, ist ja alles altbekannt, hatten wir alles schon drin. Und jetzt macht ihr hier so einen Rabatz und schreibt unseren Kanton schlecht. Es wurde dann auch dieses, was man ja gern macht, es geht nicht um Missstände oder Fehler von Personen, es geht darum, dass jetzt ein Kanton kollektiv quasi auf die Anklagebank gesetzt wird. Es gab diesen, es war ein bisschen wie geiselhaft eigentlich. Ihr schießt jetzt auf Graubünden, was soll denn das? Und dann auch noch aus dem Unterland. Also man scheint das Personal nicht wirklich gut zu kennen, weil wir waren beide zusammengerechnet etwa 10, 11 Jahre da am Arbeiten. Aber vielleicht meinen Sie mit Unterland ja auch die untere Etage des Ladens, weil Sie sind ja in der dritten Etage und wir sind in der ersten Etage. Aber im Wesentlichen war es, also das war, was der Massüger geschrieben hat und der Le Brumont, das war eigentlich ein Unfall, dass das auf der gleichen Seite kam, wie ich gehört habe. Der schrieb, ja, so hätten sie nicht anständigerweise warten können, bis die Wahlen vorbei sind. Weil jetzt wurden die, jetzt haben sie, ja, die Wahlen wurden nachhaltig gestört. Ja, also man muss sich das vorstellen, wie bitte, Presse bitte draußen bleiben, hier wird gewählt, nicht?
Ja. Normalerweise würde das ja funktionieren im Kanton Graubünden wahrscheinlich, unter Absprachen. Das ist dann, irgendwie passt es ein bisschen so zum Ganzen.
Ja, man kennt sich.
Ja, man kennt sich, ja. Genau.
Ja, ja, das ist so.
John, du hast vorher gesagt, dass du vorgestern 2 Stunden telefoniert hast. Ihr habt sehr viel Zeit verbrach mit diesem Mann. Habt ihr das Gefühl einer Verpflichtung ihm gegenüber? Weil es klingt so, als ob ihr so eine oder ein paar der wenigen Ansprechpersonen inzwischen seid. Habt ihr ein Gefühl der Verantwortung ihm gegenüber jetzt, auch persönlich?
Also ganz umhin kommt man dann nicht, allein schon deswegen, weil man ja, wir haben die Geschichte mit ihm zusammen gemacht, er wurde dadurch natürlich auch massiv ins Rampenlicht gestellt. Nein, natürlich hat man eine Verantwortung, ja. Es geht, ja.
Wir wechseln uns ab. In 2 Wochen ist jemand anderes dran.
Darf ich kurz zwischenfragen? Was hat ihm Quadroni die Publikation gebracht? Also da finanziell gab es ein Crowdfunding. Ich weiß nicht, ob das alle mitgekriegt haben. Aber
ja, ein Student aus der Hochbauzeichner, Hochbaustudent, Hochbauingenieur, irgendwas. Bau, Studium, Bau. Der hat ein Crowdfunding lanciert, Nathanael Wildermuth war das, und 250.000 Franken gesammelt für die Anwaltskosten von Adam Quadroni. Beat Nai, der Altbundesrichter, ist ihm zur Seite gestanden. Das Besuchsrecht seiner Kinder hat sich normalisiert. Was wahrscheinlich sowieso irgendwann passiert wäre, vielleicht hat der Artikel es beschleunigt. Es klingt alles sehr gut, aber es wäre jetzt übertrieben zu sagen, Adam Quadronis Leben ist jetzt in Ordnung und es ist alles toll und schön. Das ist es nicht und das wird es wahrscheinlich auch für viele, viele Jahre nicht mehr sein. Und das ist der Preis, den er für seinen Mut bezahlt, für seinen Rückgrat bezahlt und ja, deshalb ist es für uns, glaube ich, auch wichtig, ihn jetzt nicht einfach komplett fallen zu lassen, auch seine Geschichte weiter zu verfolgen. Es hat ja auch etwas mit uns gemacht. Es ist ja nicht nur so, dass es nach außen etwas verändert hat.
Was hat es mit euch gemacht?
Für ihn nimmt es als Bündnerin wie Hauschau. Nein, es hat sicher, also mich hat es entschlossener gemacht und wütender. Und Wut kann ein guter Kraftstoff sein.
Mich würde interessieren, welche Rolle bei eurer Geschichte die WEKO gespielt hat.
Die WEKO. Sie hat sich an unseren Zeitplan gehalten, was sehr anständig war. Auch das war in der Südostschweiz zu lesen. Komplott.
Ja. Also das war jetzt einfach, das war ein Scherz.
Also in der Südostschweiz nicht. Dort war es ernst gemeint.
Ja, genau.
Also die wichtigste Rolle für uns jetzt für die Geschichte war natürlich die, dass sie, also erstens mal vor der Geschichte konnten wir auf die Verfügung und diese Untersuchungsunterlagen zurückgreifen, um nachzuprüfen und zu ergänzen, was die WEKO als erstellt anschaut. Also um die Aussagen von Quadroni natürlich gegenzuchecken und dann auch zu untermauern. Für die Geschichte selbst, also hatten wir natürlich einfach ein Riesenschwein, weil es kam dann wirklich ja einen Tag nach den letzten...
Zwei Tage nach der letzten.
Es half dann natürlich auch, also dass dieses Medienecho dann so groß war, wie es dann am Schluss rausgekommen ist. Und es hat dann natürlich nochmals, jetzt von der Wirkung her, erstmal nochmal bestätigt, was ist. Es hat... ja, diese dramatische Geschichte um den Baumeisterverband.
Der Präsident? Nein. Der Direktor, ja. Der Andreas Felix.
Ja, der Andreas Felix, der dann am nächsten Tag, nachdem er am Vortag noch gesagt hat, ich habe damit nichts zu tun, die WEKO wird das bestätigen, am nächsten Tag kann er das urteilen, dann hat er den Hut genommen. Also jetzt, was die Wahlen angeht.
Also, wir haben von der WEKO nicht mehr Informationen gekriegt als andere Medien. Die WEKO hat uns, wir wussten, dass irgendwann in diesem Zeitraum, dass sie es auch vor den Wahlen publizieren wollten, dass der Bericht irgendwann dann kommt, also es 2 Tage später, aber nachdem wir draußen waren, wir dachten schon, wir können endlich wieder mal ein bisschen ausschlafen. Und es war 7 Uhr früh, als mein Mitbewohner mir sein Smartphone ins Gesicht gedrückt hat und gesagt hat, Wegbericht ist draußen und schön, schlafen wir nächsten Monat. es war wirklich ein perfekter Sturm. Und das ist natürlich auch immer bei so Geschichten, ist immer auch Glück dabei. Man kann nicht alles planen, das geht nicht.
Fragen. Und der WECO-Bericht hat ja auch eure Recherche dann bestätigt. So. Genugtuung. Ich schaue kurz auf die Uhr. Wir haben noch eine Viertelstunde. Ich mache mal weiter. Wenn ihr Fragen auftauchen, bitte einfach Hand hochheben. Was ist für euch so ein Fazit, so ein Learning? Oder was würdet ihr jetzt anders machen mit dieser Geschichte?
Wir würden uns von Anfang an mehr Zeit nehmen. Weil am Ende, also wir hatten ja vor, das in ein paar Wochen kurz abzuhandeln, 2-3 Wochen höchstens. Und dadurch, dass wir das dachten, haben wir natürlich immer die Deadline herausgeschoben. Das heißt, wir haben eigentlich immer jede Woche auf Deadline geschrieben. Und das war dann sehr intensiv.
Auch für die Redaktion.
Mhm. Also musstet ihr euch die ganze Zeit rechtfertigen, dass ihr noch länger braucht?
Und das hätten wir wahrscheinlich tun müssen. Aber wir haben uns dann einfach zugebunkert und gesagt, sorry, kommt noch nicht. Und ja. Ja.
Okay. Also das ist eines, also das heißt, nimm dir genug Zeit.
Ja.
Genau, sonst noch irgendwie etwas, das ihr so mitgeben könnt für so ein großes Ding. Also zum Beispiel etwas, was jetzt speziell ist, was in der Schweiz nicht oft vorkommt, ist, dass ihr im Team gearbeitet habt.
Ja, stimmt. Stichwort. Ja, nein, das würde ich auch allen Journalisten wirklich mal empfehlen. Es ist sicher nicht jedermanns Sache oder jeder Frau's Sache, aber ich schätze es sehr, mit John im Team zu arbeiten. Wir arbeiten auch jetzt wieder an einer großen Geschichte im Team. Wir arbeiten auch im nächsten Frühjahr wieder an einer großen Geschichte zusammen im Team. Dazwischen hoffentlich noch ein paar kleinere Dinge alleine. Ein bisschen Pause brauchen wir auch voneinander, so lieb wir einander haben. Es war für mich eine Wahnsinnserfahrung, so eng in einem Team mit zwei anderen Autoren und Journalisten zu arbeiten. Und es kommt so viel besser, eben weil der Zweifel, weil wirklich alles noch einmal geschliffen wird von jeder Ecke und jeder Kante. Auch weil man nicht alleine ist, in 2 Uhr früh, schon völlig fertig, immer noch im Schreiben. Es ist wirklich, ich würde es echt allen empfehlen, das mal auszuprobieren, nicht in Teams zu arbeiten. Ich habe wahnsinnig profitiert.
Ja, ich denke jetzt nicht mal, also sicher auch vom Vorteil eben, dass man 4 Augen sehen mehr, 6 Augen sehen noch mehr. Aber ich denke auch von der, weil wenn die Geschichte so groß ist, könnte auch die Angst aufkommen, im Moment mal, also mag ich das alleine stemmen, will ich dann alleine da draußen stehen, wenn etwas, was ja immer passieren kann, dass man dass die Geschichte sich am Ende medial ganz anders entwickelt, dass man vielleicht wirklich einen großen Fehler gemacht hat, etwas nicht gesehen hat, und allein schon dieses Gefühl, dass man nicht alleine da steht, also diese Geschichte schultern muss und dann auch tragen muss und auch hinstellen muss, gibt, denke ich, schon nochmal, das macht es einfacher, dass du.
Ja, wenn es wirklich mal zu viel ist, dann sperrt man sich kurz in ein Zimmer an, brüllt sich an, geht wieder raus und alles ist wieder in Ordnung. Das ist voll gut. Erzähl.
Also was? So Streitigkeiten, was, ihr brüllt euch an oder was? Wie sah das aus mit, also, wie habt ihr euch vertragen in der ganzen Zeit?
Das machen
Zeit?
Wir über die Medien.
Wichtig ist, dass man sich alles sagt und dass man sich auch richtig mal alle Schimpf und Schande in den Kopf werfen kann, aber sobald man das Büro wieder verlässt, ist es in Ordnung. Und das gibt es auch. Man kann nicht zu dritt einer Meinung sein. Wir haben dann immer auch noch abgestimmt und meistens war ich die, die unterlegen ist, Ihnen beiden gegenüber. Aber wenn dann eine Entscheidung zu dritt gefällt wurde, dann vertritt man die auch. Und bis zu dieser Entscheidung kommt, darf man sich einiges an den Kopf werfen, aber danach muss es gut sein.
Und was da auch noch geholfen hat, nochmal der große abwesende Dritte, Arjen Hauptmeier, erstens mal kann man dann demokratisch abstimmen. Und zweitens war er auch dann immer ein bisschen Supervisionsstelle und Care Team. Und das hilft dann auch, wenn es dann eine dritte Stelle gibt, die dann sagen kann, ja schön, Kinder, jetzt setzt euch wieder hin, jetzt schauen wir das ganz ruhig nochmal zusammen an. Und dann, das hilft dann schon auch. Also wenn es dann mal, weil es gibt dann auch natürlich Momente, wo man einfach unterschiedliche Ansichten hat und jetzt sich nicht gerade einigen kann, und dann ist es auch gut, wenn ihn jemand, der abgesehen davon, dass es ein Deutscher ist, ist auch ein bisschen älter und erfahrener. Das kommt dann auch noch wirklich zugute.
Ja, trotzdem ist es auch wichtig, dass man um seine Geschichte kämpft und nicht einfach direkt nachgibt, weil auch das, auch diese Konflikte, die wir ausgetragen haben, haben natürlich enorm zu der Qualität der Geschichte beigetragen, weil man wirklich argumentieren muss, warum man jetzt so etwas so macht und nicht anders. Und von dem her ist es wichtig, dass man auch sich diesen Raum nimmt und nicht das Gefühl hat, man müsste da jetzt super harmonisch sein. Also es ist auch nicht so, dass wir uns wochenlang angeschrien haben, das waren vielleicht 3 oder 4 Momente. Vielleicht 5.
Und meistens ergänzt man sich ja in einem Team. Wie habt ihr euch? Was sind so deine Stärken? Was sind deine Stärken?
Ich bekomme die Schokolade, sie bekommt die Prügel.
Bei mir ist sicher Sprache und Stil war auch so ein bisschen meine Domäne dann beim Schreiben. Bei dir ist es ganz klar, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so einen Überblick hat in Recherchen. Das ist verdammt beeindruckend. Also was wirklich noch? Da gibt es noch ein Dokument, da können wir das und das nachlesen. Also wirklich.
Also es hat sich offenbar bewährt, dass ihr jetzt wieder gemeinsam an euren nächsten großen Coup sitzt. Und wann ist der zu erwarten? So, nächste Geschichte?
Christoph, man soll grinst. Keine Termine nennen, ja.
Nein. Nein, das haben wir ja gelernt. Es kommt, ja, gut. Christoph sagt schon, nein, geht gar nichts raus. Ist gut.
Nein.
Kommt in ein paar Wochen.
Okay, aber gut. Auf jeden Fall wieder Teamarbeit. Ist gut zu hören. Auch ja, für alle als Motivation, um etwas mal zusammenzustemmen. Etwas Größeres. Ist eine Frage inzwischen noch aufgetaucht vielleicht? Ja?
Wenn ich mich richtig erinnere, und falls das nicht der Fall ist, müsst ihr mich korrigieren, habt ihr keine Videos gemacht, sondern es war einfach Text und Fotos, richtig? Warum diese Entscheidung dazu?
Schlichte Unfähigkeit, mit irgendeinem anderen Medium hantieren zu können als geschriebene Sprache.
Obwohl er doch stark beeindruckt, wenn man ihn dann wirklich im Bewegtbild sieht.
Das hatten wir ja im Trailer, der war aber nicht unsere Idee, sondern war, glaube ich, ein Brainchild von Christoph und Marco Di Nardo. Christoph Moser und Marco Di Nardo. Ja. Ja, das stimmt, das hat dann auch viel ausgemacht, aber wir selbst hätten da gar nicht dran gedacht. Das ist das Schöne, wenn man in einem Team arbeitet, dass eben nicht nur das Schreibteam, sondern ein ganzes Produktionsteam dahinter steht, die dann an solche Dinge denken, an die man nicht denkt.
Ich denke dann vor allem auch mit Blick auf die Wirkung, die es medial hatte, da hat dann auch die ganze Online-Geschichte, wie das auf Social Media ausgespielt wurde, und da hat also wirklich, da war ein ganzes Team daran, und das hat man dann, denke ich, auch gemerkt. Also von der Wirkung her.
Es wurde dann, wie ihr schon gesagt habt, sehr stark von anderen Medien aufgenommen, teilweise auch weitergetrieben in verschiedenste Richtungen. Wie habt ihr das wahrgenommen? Wie war die Qualität dieser Berichterstattung? Und naja, wie hat sich das auf ihn ausgewirkt?
Ja, es gab wirklich Verschiedenes. Es wurde dann auch, die einen haben dann die Geschichte ein bisschen verkürzt und ihn quasi zum jetzt Heilsbringer hochgeschrieben und mit Home Story. Und dann gab es natürlich auch die Gegenreaktion, was natürlich ist. Da wurde dann gesucht, ja, stimmt da vielleicht, also stimmt diese Geschichte, kann das so sein, dass der jetzt so wie dann teilweise auch dargestellt wurde, dass es jetzt so der einfache Heilsbringer und der einsame Kämpfer für Gerechtigkeit ist. Und da wurden dann auch Sachen gefunden, die da Fragezeichen setzten, im Blick namentlich.
Was für mich aber auch legitim war.
Ja, klar.
Also
klar.
Ich finde, bis auf einen Bericht.
Willst du jetzt sagen?
Bis auf einen Bericht fand ich eigentlich die meisten, also jeder hat sein Ding gemacht. Der Boulevard macht seine Geschichten. Die NZZ hat natürlich ihre Storyline weitergezogen. Der Tagesanzeiger hat eine großartige Karikatur gemacht, die, glaube ich, immer noch bei uns in der Mission Control hängt. Ich fand es war nicht schlecht in dem Sinne, aber eine Geschichte hätte es nicht gebraucht. Und sonst, also ich finde es einfach nicht wahnsinnig angenehm, wenn irgendwelche Journalisten unter meiner Bettdecke recherchieren. Ich habe das irgendwie im Gymnasium schon irgendwie nicht so spannend gefunden, das Sexleben der anderen, und mich lieber auf meins konzentriert, aber jedem das Seine. Das wäre da wirklich der Artikel gewesen, auf den ich verzichten hätte können.
Ja, und es ist dann einfach verstörend, wenn man merkt, dass sie reflexartig unter der Decke nachschaut, ob da irgendeine von der Weltwoche da drüber läuft oder bevor man sich hinlegen kann. Das sind aber wir haben da ein großartiges Care-Team auch in der Republik, die sich auch um die Redaktoren kümmert, was das angeht.
Also, anstatt Videos und so gab es ja zum Glück diese Print-Ausgabe. Ich weiß nicht, ist die vergriffen eigentlich?
Er sagt, habe ich noch 15.
Noch 15?
Ja.
Okay. Ich weiß nicht. Geht rüber zur Republik und holt euch eins. Also, vielen Dank, Anja Konzett und John Durban, dass ihr gekommen seid. Und euch auch noch viel Spaß beim letzten Slot, den wir haben, und dann beim Abschlusspanel und später im Helsinki. Vielen Dank fürs Zuhören. Merci.